Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext kommt aus einer Zeit, in der in Israel bzw. in Juda eine große Entmutigung herrschte. 539 vor Christus hatte der Perserkönig Kyros dem Volk, das sich noch in Babylon befand, angeordnet, sie könnten nach Hause gehen. Sie haben sogar Mittel bekommen, ihren Tempel wieder aufzubauen. Kyros hat eine ganz andere Politik verfolgt als die Babylonier. Er hatte die Babylonier entmachtet und die Babylonier hatten eigentlich die Völker umgesiedelt, um die Machtverhältnisse im Reich neu zu ordnen. Kyros hat darauf gesetzt, man soll die Völker zufrieden machen, man soll mit ihnen kooperieren und dadurch Macht gewinnen. Also Kyros hatte einen ganz anderen Ansatz und so sind die Juden dann zum großen Teil, einige sind in Babylon geblieben, weil sie sich gut eingerichtet hatten und ein großer Teil ist nach Hause gezogen, wieder nach Jerusalem. Da hatte ein Prophet besonders geworben und sagte, ihr werdet eine herrliche Zukunft vor euch haben. Und so haben sich dann die Juden auf den Weg gemacht und sind 538 vor Christus wieder zurückgekommen. Dort in Jerusalem oder in der Umgebung, sie fanden Trümmer vor und gleichzeitig auch eine Bevölkerung, die dort war und eigentlich nicht besonders erfreut war, dass jetzt die Heimkehrer wieder versuchten, Lebensraum zu gewinnen und so kam es immer wieder zu Konflikten. Die Heimkehrer versuchten, den Tempel aufzubauen und die Stadt, eine Trümmerwüste, wieder ordentlich zu gestalten, aber mit der Zeit stellte sich Entmutigung ein. Immer wieder Widerstände, Angriffe von außen und gleichzeitig eine Aufgabe, die monumental war. Und so kam es dazu, dass das Werk, was so fröhlich begonnen hatte und von einem Propheten, vom Deutro Jesaja, mit großen Aussagen und mit großen Verheißungen angekündigt worden war, dass dieses Werk allmählich zum Erliegen kam. Zum Schluss hat niemand mehr etwas am Tempel gemacht. Das blieb so eine Bauruine, hätte man sagen können. Und jeder hat sich eher persönlich eingerichtet. Man hat seine Häuser gebaut und hat sich ins Private zurückgezogen, wenn man das so ausdrücken möchte. Ungefähr 20 Jahre lang dauerte dieser Zustand und dann trat so zwischen 520 und 518 vor Christus traten zwei Propheten auf. Einer Haggai. Haggai heißt der, also eigentlich kann man das Wort auch mit Festival übersetzen oder derjenige, der an einem Festtag geboren ist oder auch der, der gerne feiert. So kann man das übersetzen. Und der andere Prophet war Sacharja, der Prophet, aus dem unser Predigtext ist. Sacharja heißt, Jahwe erinnert sich. Er erinnert sich an sein Volk, in dem Sinne, er denkt an sein Volk. Er hat euch nicht vergessen. Denn bei vielen in dieser Zeit der Entmutigung hatte sich auch der Gedanke breit gemacht, Gott hat zwar gesagt, wir sollen zurückgehen, aber er ist nicht mehr dabei. Es sieht ja so aus, wir können uns nicht mehr treffen, wir haben keinen Tempel, keiner hat mehr Lust, am Tempel mitzuarbeiten. Die Stimmung war auf den Nullpunkt. Ist er überhaupt noch bei uns? Ist er überhaupt noch da? War er in Babylon mit uns? Erinnerungen aus der Zeit der Gefangenschaft, also aus der Vergangenheit, haben ihn zu schaffen gemacht. Traumata, die da gewesen sind. Dann gleichzeitig fühlte man sich am neuen Platz auch nicht willkommen. Die ständigen Attacken von außen, all das hat das Volk entmutigt. Und jetzt traten diese beiden Propheten auf und haben gesagt, Leute, es ist eigentlich eine Schande. Ihr lasst Gott und die Gemeinschaft links liegen und baut euch eure eigenen Häuser. Ihr zieht euch zurück in euer Privatleben und die Sache Gottes, der euch hier wieder an diesen Ort geführt hat, der auch mit euch einen Plan hat, die Sache, die vernachlässigt ihr. Und so traten diese beiden Propheten auf als Mutmacher und Muntermacher. Sie wollten, dass das Volk wieder feiert. Sie wollten, dass das Volk wieder im Tempel zusammenkommen kann, dass nicht nur jeder für sich, sondern dass es insgesamt eine Zukunft gibt für das Volk. Und in diesem Kontext ist auch unser Text zu verstehen, den wir mit nach der Lutherbibel vielleicht ein bisschen mehr im Ohr haben. Tochter Zion, freue dich. Tochter Jerusalem, jauchze laut, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Er ist arm und reitet auf einem Esel. In diesen Kontext gehört es. Und wenn schon mal die Ansprache ist, und das entspricht dem hebräischen Text, im hebräischen Text wird dann wirklich buchstäblich gesagt, Tochter Zion und Tochter Jerusalem, dann soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Das ist so eine semitische Ausdrucksweise, die aber zum Ausdruck bringt, Gott ist in ganz besonderer Weise mit der Stadt verbunden. Die Stadt ist Gottes Anliegen. Und das ist so vergleichbar, diese Ausdrucksweise, Tochter Zion oder Tochter Jerusalem. Gott hat diese Stadt auf seinem Herzen. Vergleichbar damit, wenn wir Gottes Kinder genannt sind. Wir sind auch Gottes Herzensanliegen. Und so wollte dieser Prophet wieder neu machen, einmal durch sein, neu bewusst machen durch seinen Namen schon einmal. Gott hat euch nicht vergessen. Er kommt wieder auf euch zu. Er möchte euch wieder aufrichten und ermutigen und zum anderen, dass er sie so anspricht. Ihr seid ihm wichtig wie sein eigenes Kind. Und auch wenn ihr ihn nicht sehen könnt, auch wenn im Moment alles da niederliegt, auch wenn ihr deprimiert und entmutigt seid, er ist für euch, er verlässt euch nicht. Und ich denke, da können wir schon etwas auch aus dieser Situation mitnehmen. Wir kommen ja aus dem grauen November, Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. Wir kommen aber auch aus einer Vergangenheit, die vielleicht entmutigend ist für einige. Und trotzdem möchte er uns sagen, auch wenn es in deinem Leben momentan so aussieht, dass du sagst, das hätte ich mir alles anders vorgestellt. Ich würde mir das alles anders wünschen. Schöpfe wieder Mut. Er vergisst dich nicht, er hat dich nicht vergessen. Und du bist sein Herzensanliegen. Das ist schon einmal in diesem Gruß, der dort zum Ausdruck kommt, gesagt. Und das möchte er auch uns zu Beginn des neuen Kirchenjahres zusprechen. Ich habe dich nicht vergessen, auch wenn du leiden magst. Ich habe dich nicht vergessen, auch wenn es in deinem Leben nicht so aussieht, wie du es dir vorgestellt hast, wenn auch manches nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Und wenn ich unsere Gemeinde ansehe und viele leere Plätze, dann muss ich auch sagen, manchmal kann man auch denken, hat Gott uns vergessen? Sind wir noch sein Herzensanliegen? Und er spricht uns zu, vergessen habe ich euch nicht. Und dann wird die nächste Aussage, siehe, dein König kommt. Und in der Aussage König stecken zwei Dinge für den alttestamentlichen Hörer. Der König, und das können wir besonders bei der Berufung von David auch sehen, der König hatte dafür zu sorgen, dass die Menschen ein gutes Leben in seinem Umfeld führen konnten. Der König hatte nach außen hin das Volk zu schützen und nach innen hin hat er für gute wirtschaftliche Verhältnisse zu sorgen. Deswegen wird immer wieder dem König im Alten Testament auch gesagt, wenn du dich auf Gott ausrichtest, wenn du in seinen Wegen wandelst, dann wirst du das Volk nach außen hin von Feinden frei halten können und wirst es auch innenpolitisch so führen können, dass sie gut versorgt sind. Also wir können das heute auch mit unserer Politik so sehen. Das, was man von der Politik allgemein erwartet, Sicherheit einerseits und Versorgung im Innern, das ist das eine. Das war eigentlich die Aufgabe des Königs. Und wenn Gott zusagt, dein König kommt, dann sagt er zu, du wirst versorgt sein und ich werde dich schützen angesichts auch all der Angriffe, die du über dich ergehen lassen musst. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder sicher wohnen kannst. Es ist dann später so verwirklicht worden, das können wir dann in anderen Büchern der Bibel lesen, dass die Nehemia beispielsweise eine Mauer um Jerusalem gebaut hat. Die Propheten, die beiden haben es tatsächlich geschafft, wieder zu ermutigen und das Volk wieder dazu bekommen, dass die Einzelnen an die Arbeit gingen und nicht einfach alles haben liegen lassen, sondern dass sie gesagt haben, wir machen uns jetzt wieder auf. Eine Mauer ist entstanden und der Tempel ist auch wieder aufgebaut worden. Die Worte, die sie an das Volk gerichtet haben, sind nicht ins Leere gegangen. Und letztlich hat Gott dafür gesorgt, dass dieses, was er unter dem Begriff König hatte, der Schutz und die Versorgung dann doch wieder da waren nach der Zeit der Entmutigung. Aber die Ausdrucksweise König hatte noch eine andere Seite. Die andere Seite ist die Seite, wenn ich einen König habe, das war dem damaligen Menschen bewusst, dann habe ich ihm gehorsam zu sein. Dann habe ich nach seinem Plan zu leben und nicht einfach zu tun, was ich möchte. Und insofern können wir da auch etwas Wichtiges über unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus erfahren. Man kann Jesus nicht einfach als den Heiland haben, als den, der mich beschützt, der für mich ist, der mich versorgt, ohne ihn gleichzeitig als Herrn zu haben. Das sind so praktisch zwei Seiten einer Medaille. Er sagt ja an einer Stelle, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Das heißt, ihm anzugehören und sich in seinen Schutz zu begeben. Wir haben ja vom guten Hirten vorhin gehört, wenn ich sage, er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich, er führt mich auf rechter Straße um seiner Gerechtigkeit willen, kommen wir auch noch hin auf den Begriff gleich, aber jedenfalls, wenn ich das alles sage, dann ist damit gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, ich gehöre zu ihm, aber die andere Seite, nach seinem Willen zu handeln und zu fragen, das ist auch in diesem Begriff mit beinhaltet, im Begriff des Königs. Und da ist es für das Volk auch wichtig gewesen, dass sie auch auf das, was die Propheten gehört haben, dass sie hörten darauf, dass sie danach handeln. Und deswegen, weil ihnen das bewusst war, wir können Gott nicht einfach nur als den Geber haben, sondern wenn wir seinen Weg gehen wollen, müssen wir auch auf das hören, was er uns zu sagen hat. Und so hat das Volk sich aufgemacht und die beiden Propheten haben die Entmutigung wieder beseitigen können. Dann die nächsten beiden Begriffe, die dort zum Ausdruck gebracht werden, ein Gerechter und einer, der Heil bringt eigentlich. Luther übersetzt, ein Helfer, das ist er. Einmal ein Gerechter, er ist derjenige, der Gerechtigkeit in diese Welt bringt und Gerechtigkeit im Sinne des Alten Testamentes, so wie es in diesem Text verstanden ist, ist nicht lediglich, wir teilen alles gerecht, ich kenne das noch als Kind, wenn jemand von uns Kindern, wir waren 6 Kinder, eine Schokolade bekommen hat, wurde gerecht geteilt. Das heißt, jeder hat so gleich viele Stücke bekommen. Das ist Gerechtigkeit. Man hätte auch sagen können, Körpergewicht und dann prozentual Körpergewicht. Aber jedenfalls waren die Stücke dann, der Kleine hat genauso viele Stücke wie der Große bekommen. Das war für uns Gerechtigkeit. Also alle kriegen das Gleiche. Aber hier ist Gerechtigkeit etwas anderes. Gerechtigkeit im Sinne der Bibel und im Sinne des Alten Testamentes heißt, jeder bekommt das, was er braucht. Jeder kann leben. Jeder hat das, was ihm nötig ist. Und jeder kann die Lebenschancen entfalten, die in seinem Leben liegen. Das ist in dem Begriff Gerechtigkeit. Und jeder nimmt die Rolle ein, auch im Begriff des alten testamentlichen Gerechtigkeitsbegriffes. Jeder ist einverstanden mit dem, was er ist. Also, dass er auch sagt, ich bin mit dem, was ich bin, ich. Und so wie ich bin, damit will ich einverstanden sein. Das gehört alles in den Gerechtigkeitsbegriff des Alten Testamentes. Und wenn hier gesagt wird, ein Gerechter, dann können wir letztlich auch sagen, die, die zu ihm gehören und sich von dieser Gerechtigkeit prägen lassen, das sind Menschen, die auch die Stellung einnehmen und ihn fragen, was bin ich, was soll ich sein vor dir? Und die wissen, wenn ich ihm folge, wenn ich zu ihm gehöre, dann werde ich das Potenzial entfalten können, was in meinem Leben liegt. Er wird das aus mir machen, was er sich vorgestellt hat, als ich geschaffen worden bin. Und das andere, ein Helfer, dass wir wissen, bei ihm findet man Hilfe. Ihn können wir suchen, wenn wir in Not sind. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich hören und du sollst mich preisen. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes in euren Herzen regieren. Philipper 4 beispielsweise oder aus dem 1. Petrus Kapitel 5. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist der Helfer, er ist der, an den wir uns mit allem wenden können, was auf unserem Herzen ist. Das heißt aber auch noch etwas anderes. Und auch da gibt es wieder den anderen Aspekt, wenn ich glaube, dass er der Helfer ist und dass er nicht nur mir helfen will, sondern auch anderen, dann bin ich eingeladen und wir haben ja heute Morgen schon mal zweimal die Gelegenheit bekommen, wenn wir uns fragen, wohin mit unserem vielen Geld, haben wir schon zweimal die Gelegenheit bekommen, uns auch tätig einzusetzen. Auch für diese Menschen, von denen wir gehört haben, ob das die Kinder in Lesotho sind oder die AIDS-Betroffenen und HIV-Betroffenen in Afrika, auch diesen Menschen möchte er der Helfer sein. Und wer zu ihm gehört, ist eingeladen, sich in die Schar der Helfer einzugliedern. Das heißt, selber zu fragen, was möchtest du, wenn ich zum Beispiel sage, er ist mein König, dass ich dann frage, was möchtest du mit meinem Geld? Wo möchtest du meinen Einsatz haben? Was ist das, was du von mir persönlich möchtest? Dass wir auch mit diesen Fragen umgehen und nicht, dass wir sagen, was soll der geben oder was soll der geben oder was soll der andere machen, sondern was möchtest du von mir persönlich? Gott ist der Helfer und er hilft oft durch andere Menschen und die Menschen, durch die er helfen möchte oder hilft, sind die Menschen, die danach fragen, Herr, was soll ich tun? Die mit ihm im Gespräch darüber sind und er möchte, dass wir uns dem Helfer in den Dienst stellen lassen, als seine Helfershelfer, wenn man das mal so zum Ausdruck bringen will. Und dann das letzte Wort, was in unserem Vers 9 dann zum Tragen kommt. Er ist arm, also demütig, kann man es auch übersetzen, dieses Wort, und er reitet auf einem Esel. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen als ein Strahlemann, als eine prunkvolle Gestalt. Und auf Jesus beziehen sich diese Worte, sondern er ist in Armut gekommen, als ein Kind, das nicht einmal eine vernünftige Geburtsstätte hatte. Er ist kein Mensch gewesen, der von oben herab geherrscht hat, sondern er hat sich auf unsere Augenhöhe begeben. So können wir es auch im Hebräerbrief nachlesen. Er hat unsere Augenhöhe angenommen. Über den Esel sagten die Rabbinen, schon bevor Jesus gekommen ist, der Messias wird auf zwei Weisen kommen. Oder es werden zwei verschiedene Messias kommen, da waren sie sich nicht ganz so einig. Einmal wird er in den Wolken kommen, Das steht in Daniel 7, Vers 13. Und einmal wird er auf einem Esel kommen, Sacharja 9, Vers 9. Und sie haben dann gesagt, wenn er in den Wolken kommt, dann kommt er für die, die würdig sind. Und wenn er auf dem Esel kommt, kommt er für die, die unwürdig sind. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, nach eigenem Bekunden, um die zu retten und selig zu machen, die verloren sind. Wie Paulus sagt, wir alle sind nicht würdig dessen, dass Gott sich uns zuwendet. Er ist gekommen für Unwürdige. Und da gibt es niemanden unter uns und niemanden, der sagen kann, es mag sein, dass das für andere gilt, für mich nicht. Jeder ist angesprochen. Und wenn wir dieses noch einmal übertragen aus der Zeit des Sacharja, vielleicht ganz kurz noch mal zusammenfassen. Es gibt dann noch den Vers 10, auf den ich jetzt nicht näher eingehen will, wo dann steht, dass Kriege beendet werden und dass sein Reich bis an das Ende der Welt sein wird. Wir stehen heute mitten in der Geschichte Jesu. Und das, was dort verheißen wird, alle, die die Offenbarung mitlesen, die in der Bibelstunde normalerweise, die wissen, das geht nicht, das ist eigentlich so die prophetische Sicht. Es wird eine Bergspitze gesehen, noch eine Bergspitze und das Tal, was dazwischen liegt, das konnten die Propheten nicht erkennen. Aber es ist so, es wird, die Sache Jesu ist noch lange nicht zu Ende und Gott wird diese Welt zum Frieden führen. Da dürfen wir gewiss sein und dennoch gilt für uns, wie für die Leute 518 vor Christus oder 520, die dort im Exil waren, wenn wir entmutigt sind, wenn wir vielleicht manches hinter uns haben, was uns runterdrücken möchte, wenn wir manches erleben, was nicht einfach zulässt, dass wir so handeln, wie wir handeln möchten. Und wenn wir entmutigt sind, dann sollen wir uns wieder aufrichten lassen. Freue dich, du bist Gottes Herzensanliegen. Er will für dich sorgen. Er möchte, dass du auf ihn und auf seinen Rat hörst. Er möchte Gerechtigkeit insofern geben, dass du zu deinem Recht kommst, aber die anderen um dich herum auch, dass sie entfalten können, was in dir, dass du entfalten kannst, was in dir liegt und die anderen, was in ihnen liegt. Und er ist sanftmütig, er setzt sich nicht mit Gewalt durch. Auch das steckt mit in diesem Wort, was Luther mit arm übersetzt, demütig, sanftmütig. Und er kommt für jeden Menschen. Niemand muss würdig sein, ihn zu empfangen. Und deswegen sei ermutigt und setz dich in dem Werk des Herrn ein, der sagt, ich möchte, dass auch du ein Helfer bist in meiner Sache. Amen.